abgesehen davon, dass mein Abi schon ein Weilchen her ist und dass ich es auch in einem anderen Bundesland gemacht habe, hatte ich mit Religionsunterricht eh nicht besonders viel am Hut und ich habe auch leider nicht den leisesten Schimmer, wie der Religionsunterricht heute in Thüringer Schulen aussieht. Vielleicht können Sie mich da ja aufklären. Wie habe ich mir denn den derzeit praktizierten Religionsunterricht an Thüringer Schulen vorzustellen?
Also selbst wenn man nicht viel mit dem Religionsunterricht zu tun hat, muss man wissen, dass man trotzdem dafür zahlt. Es ist nämlich so, dass der Staat sowohl die Ausbildung der Lehrer bezahlt, als auch die Anstellung der Lehrer. Insgesamt gibt Deutschland ungefähr 1,7 Milliarden für den christlichen Religionsunterricht bereits aus an den Schulen und das bezahlt man eben als anders oder Nichtgläubiger alles mit. Zum Inhalt des Religionsunterrichts kann ich auch nicht so ganz viel erzählen, weil ich als Atheist natürlich den auch nicht besucht habe, aber es ist so, dass es eben nicht nur als eine Religionskunde ausgestaltet ist, die sich sozusagen wissenschaftlich und aus weltanschaulich neutraler Distanz mit der Religion beschäftigt und dementsprechend auch Kritik übt, da wo sie geübt werden muss, sondern der Religionsunterricht ist vielmehr ganz eindeutig als Bekenntnisunterricht ausgestaltet, dessen Zweck es ist, wie es das Bundesverfassungsgericht schon einmal selbst formuliert hat, den Glauben der Schüler zu vertiefen.
Aber was mich auch mal interessieren würde, ist, auch wenn Sie meinen, Sie sind da gar nicht so tief im Thema drin, aber ist es im Religionsunterricht so, dass wirklich nur, wenn es christlicher Religionsunterricht ist oder jüdischer, dass wirklich nur die eine Religion durchgesprochen wird oder werden auch andere Religionen darin behandelt und wenn ja, wie passiert das?
Ich habe da schon sehr viele voneinander abweichende Stimmen gehört. Auch natürlich von Bundesland zu Bundesland ist das wieder verschieden, weil die Bildungshoheit eben bei den Ländern liegt. Die Mehrheit der ehemaligen Schüler hat mir aber berichtet, dass schon auch andere Religionen im Religionsunterricht durchgesprochen werden und durchaus auch mal der Islam zu Wort kommt. Das ändert aber meines Erachtens eben nichts daran, dass es ein Bekenntnisunterricht ist, der in einem säkularen Staat an Schulen meines Erachtens nichts zu suchen hat.
Hat denn die Pegida-Bewegung recht, wenn sie hier eine Islamisierung wittert, oder ist es nach dem derzeitigen Stand nicht eigentlich einfach nur fair, den Vertretern des Islam das Recht einzuräumen, islamischen Religionsunterricht auszuüben, wenn ein Bedarf dafür da ist und wenn dieser Bedarf gedeckt werden kann, da christliche und jüdische Vertreter mit ihrem Religionsunterricht ja schließlich genauso verfahren?
Also die Giordano-Bruno-Stiftung hat sich bereits frühzeitig hinreichend distanziert von der Pegida-Bewegung, da sie uns zu undifferenziert ist und dort teilweise eben auch menschenverachtende Äußerungen getätigt werden. Die Stiftung selbst hat eine Broschüre rausgegeben mit dem Titel »Gegen Islamismus und Fremdenfeindlichkeit für Selbstbestimmung statt Gruppenzwang«. So viel erstmal zur Abgrenzung. Ob man das jetzt Islamierung nennt oder nicht, ist relativ egal. Es verstößt auf jeden Fall gegen den Grundsatz der weltanschaulichen Neutralität des Staates. Und insofern kritisiert die Giordano-Bruno-Stiftung eben nicht nur Islamunterricht, sondern jeglichen Religionsunterricht. Das muss so deutlich gesagt werden. Es kommt eben jetzt nur zur Sprache, weil es nun mal vorgeschlagen wurde, Islamunterricht einzuführen. Wenn ich vor einem Monat eine Pressemitteilung ausgeschickt hätte, dass wir uns für die Absetzung des Religionsunterrichts an Schulen einsetzen, hätte das leider nicht so viele interessiert. Das muss man zugeben. Und jetzt ist es eben der Islam, der da an der Tagesordnung ist.
Aber nochmal zu dem zweiten Teil der Frage. Ich weiß, Ihre Meinung in allen Ehren, dass alle Religionsunterricht von den Schulen sozusagen weggehört, beziehungsweise nicht als dieses, wie nennt sich das, nicht Wahlpflichtfach, sondern das hat ja irgendeinen ganz speziellen Begriff.
Wahlpflichtfach trifft es.
Ja, ungefähr in die Richtung, ne, geht das so, dass das nicht da hingehört, sondern dass das so, dass man das wählen kann, wenn man möchte. Aber ist es nicht eigentlich irgendwie, also wenn es jetzt so ist, dass der jüdische Religion und die christliche Religion schon dieses Recht eingeräumt bekommen haben, dass es dann auch einfach nur fair wäre, dass die islamische Religion das Recht auch bekommt?
Dahinter steckt eben der Gedanke von Artikel 3 Grundgesetz, der Gleichbehandlungsgrundsatz. Darauf können sich die Muslime aber nur zum Teil berufen, weil Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes, der den Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach bezeichnet an den Schulen, der verlangt eben auch, dass der Staat eine Religionsgemeinschaft als Ansprechpartner hat. Und Dies ist deshalb notwendig, weil der Staat sich ja einerseits weltanschaulich neutral verhalten soll, andererseits soll er jetzt den Religionsunterricht ausgestalten. Das geht nur, wenn es sozusagen eine zentrale Instanz gibt, die da den Lehrplan entwickeln kann, sagen kann, ist es jetzt verboten, Mohammed zu zeichnen oder nicht? Muss man jetzt ein Kopftuch tragen oder nicht? Gehören jetzt einem Dieb die Hände abgeschlagen oder nicht? Solche Fragen kann dann der Staat eigentlich nicht beantworten, weil er ja neutral sein muss. Das muss die Religionsgemeinschaft tun. Und da haben wir ein großes Problem bei den muslimischen Gemeinschaften, dass sie nicht so organisiert sind wie die christlichen Kirchen und damit rein rechtlich noch nicht die Anforderungen erfüllen, die notwendig sind, um sich auf diese Gleichbehandlung berufen zu können. Es wurde auch in anderen Bundesländern durch Gerichte, wie zum Beispiel das Oberverwaltungsgericht Münster, bereits so entschieden. Die Politik versucht jetzt irgendwie sozusagen so einen Mittelweg zu gehen und doch einen Ansprechpartner zu finden. Das steht aber verfassungsrechtlich meines Erachtens alles auf sehr wackeligen Füßen.
Wenn das sogar gerichtlich schon so festgestellt wurde, warum gibt es denn dann schon islamischen Religionsunterricht in anderen Bundesländern? Der wäre ja dann irgendwie nicht, also das wäre ja dann, verstehe ich nicht.
Ich verstehe es auch nicht.
Okay, also es ist einfach, Leute machen es einfach.
Richtig, man setzt es durch, gerade in den Bundesländern, wo es eben einen viel höheren Muslimanteil als hier in Thüringen gibt, hat die Lobbyarbeit gefruchtet, man konnte das durchsetzen. Teilweise haben sich die Bundesländer ein regelrechtes Wettrennen geliefert, wer jetzt als erstes den Islamunterricht an den Schulen einführt, gerade die Bundesländer NRW und Hessen. Da gab es viele Kritiker, die gesagt haben, also wenn er es schon macht, dann doch ein bisschen langsamer, lasst uns die Leute richtig ausbilden und das schrittweise angehen. Gerade in NRW war es so, dass es da schon viele Jahre zuvor das Fach Islamkunde gab. Das war also nicht als Bekenntnisunterricht ausgestaltet, sondern sozusagen wirklich wie eine neutrale, wie auch immer das gehen soll, Betrachtung der Religion. Und da hat man dann gesagt, dieselben Lehrer, die vorher die Islamkunde unterrichtet haben, müssen jetzt den bekenntnisorientierten Islamunterricht geben. Und wenn sie das nicht möchten, worauf sie sich ja berufen können wegen Religions- und Gewissensfreiheit, dann müssen sie ihr bisheriges Unterrichtsfach Islamkunde eben an einer anderen Schule weitervermitteln. Das heißt, die mussten dann extra den Standort wechseln.
Die Bildungsministerin Frau Klauber, die hat ja in einem Interview mit der TA bereits darauf hingewiesen, dass sie eine orthodoxe oder sogar salafistische Lehre des Islams nicht zur Grundlage des islamischen Religionsunterrichts in Thüringen machen könnte und dass die Gesprächsbereitschaft von Seiten der Landesregierung an diesem Punkt dann auch aufhören würde. Und sie behaupten aber dagegen, der Staat kann das nicht sicherstellen, ob sich eine orthodoxe oder eine freiheitlich reformistisch orientierte Auslegung des Islams im Unterricht durchsetzen würde. Das ist jetzt genau die Behauptung, die sie eben schon begründet haben, ne? Dass es so geht in die Richtung.
Genau. Man hat eben keinen Überblick, was konkret dann im Unterricht passiert. Und es sind so viele Einzelfragen, die der Islam für sich noch beantworten muss, zu denen der Staat eben weltanschauliche Distanz wahren muss. Ja, nehmen wir nur die Frage des Bilderstreits oder des Kopftuchs. Soll der Staat da jetzt Partei ergreifen und eine Auslegung des Islams vorgeben? Das mag uns vielleicht in erster Hinsicht irgendwie nützlich erscheinen, ja, weil der Staat damit eine liberale Auslegung fördern würde. Nur praktisch verstößt es ja gegen die weltanschauliche Neutralität. Das kann so nicht ablaufen. Wir sehen auch, dass das äußerst schwierig ist. Es wurden ja bereits theologische Fakultäten errichtet, in Münster unter anderem. Bei der Berufung der Professoren auf diese Stelle muss man sich auch einigen mit den Religionsgemeinschaften. Das ist das sogenannte Beiratsmodell, das eben Vertreter des Staates und Vertreter dieser islamischen Verbände in einem Beirat zusammensitzen und dann ihren Segen erteilen müssen. Und da wurde schon zweimal ein Professor kritisiert von den Islamverbänden und die Lehrerlaubnis dann wieder entzogen, weil er ihnen gerade zu liberal war.
Also wir wissen nicht genau, warum es jetzt schon islamischen Religionsunterricht gibt in manchen Bundesländern und wir wissen auch nicht, ob es ihn jemals geben wird in Thüringen. Aber was mich immer interessieren würde ist, warum denken Sie, warum hat dieser Vorschlag von dem Imam Dündar jetzt so schnellen und vor allem so breiten politischen Zuspruch gefunden, dieser Vorschlag islamischen Religionsunterricht in Thüringen einzuführen. Da haben sie ja sofort sehr viele Leute darauf reagiert und sich sehr positiv dazu geäußert.
Man muss da natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Ich denke, dass inzwischen ein Klima in der öffentlichen Debatte erreicht ist, wo man es als Islamkritiker schwer hat, weil man eben schnell in die Pegida-Ecke gedrängt wird. Dabei erweist man damit all den liberalen Muslimen, die eine Reform des Islam, des Islams anstoßen wollen, einen Bärendienst. Ja, es gibt ganz viele liberale Muslime, die sagen, doch, Gewalt hat etwas mit dem Islam zu tun, wir dürfen uns da nicht wegducken, sondern müssen uns mit unserer eigenen Religion auseinandersetzen. Und dem erweist man einen Bärendienst, wenn man sofort sagt, das ist alles ganz friedlich. Es wird klassischerweise die Trennung vorgenommen zwischen Islam und Islamismus. Man muss sicher ganz deutlich unterscheiden zwischen den vielen friedliebenden Muslimen, die hier in Deutschland leben und unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht nur achten, sondern auch sehr schätzen, und solchen vereinzelten Gewalttätern. Allerdings erzeugt die Trennung auch immer das Bild, es gäbe den bösen Islamismus und dann den guten Islam. So wie den Kritikern des Islams aber immer vorgeworfen wird, den Islam gäbe es gar nicht, also kann man ihn auch nicht kritisieren, muss das auch in die andere Richtung gelten. Den Islam gibt es nicht, den man einheitlich für gut befinden könnte, sondern muss man sich die Mehrheitsverhältnisse mal anschauen. Überall, wo der Islam an der Macht ist, in Staaten wie Saudi-Arabien, Pakistan, Iran, ist die Menschenrechtslage katastrophal. Es ist also nicht ganz richtig, dass nur der Islam per se dann gut wäre und wir kein Problem damit hätten. Und das ist in der öffentlichen Debatte hier in Deutschland noch nicht so vorgedrungen, eben weil man Fremdenfeindlichkeit und Rassismus vermeiden will, was absolut richtig ist, wird teilweise zu sehr beschwichtigt gegenüber dem Islam. Und man möchte sie nicht benachteiligen, ohne genau zu prüfen, sind denn die verfassungsrechtlichen Anforderungen zum Beispiel an den Islamunterricht gleich erfüllt. Und das allerwichtigste Argument, die starke treibende Kraft für die Gleichstellung des Islams, sind die christlichen Kirchen. Denn die christlichen Kirchen fürchten natürlich um ihre Privilegien. Diese Diskussion, die wir vorhin hatten, um die Gleichbehandlung, ein Ausweg bestünde ja darin, dass man gerade sagt, gar keinen Religionsunterricht an staatlichen Schulen, auch keinen christlichen. Das wollen die Kirchen natürlich verhindern, also schlagen sie sich auf die Seite der muslimischen Verbände und sagen, doch, doch, wir brauchen unbedingt Islamunterricht an den Schulen. Und jetzt haben wir auch noch einen christlichen Ministerpräsidenten, der natürlich in dasselbe Horn bläst. Ich denke, das sind so die zwei wichtigsten Gründe.
Okay, aber als wie ernsthaft und konkret und zielgerichtet empfinden Sie denn die Diskussion, die da gerade geführt wird? Machen da ein paar Leute nur ein paar Gedankenspiele und dann muss man mal gucken, was am Ende bei rauskommt. Wird sich vielleicht wieder im Sand verlaufen oder besteht tatsächlich eine realistische Möglichkeit, dass islamischer Religionsunterricht in Thüringen Wirklichkeit werden kann, nach dem Stand der derzeitigen Debatte?
Also ich denke nicht, dass die muslimische Gemeinde es zulassen wird, dass die Debatte einfach so im Sande verläuft, nachdem sie mit so offenen Armen empfangen wurde und das Ministerium zugesichert hat, jetzt eingehend zu prüfen, ob es genügend Muslime gibt, ob genügend Bedarf sozusagen für diesen Unterricht besteht und ob man das nicht organisieren könnte. Sie wird natürlich auch auf diese anderen Bundesländer verweisen, die das teilweise schon machen. Und vor dem Hintergrund, den ich gerade genannt habe, dass ein religiöser Ministerpräsident und die christlichen Kirchen da unisono in dieses Horn blasen, denke ich, dass durchaus die Möglichkeit besteht, dass es eingeführt werden könnte an den Thüringer Schulen. Zumindest an manchen. Mhm. Hauptsächlich also in Erfurt, wo die meisten Muslime in Thüringen leben, der Statistik nach. Mhm.
Sie wollen, dass Schülern in Thüringen, das ist ein Zitat, die Werte unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung vermittelt werden im Ethikunterricht. Da habe ich mich gefragt, ob denn der Ethikunterricht jetzt die Schüler zu guten Staatsbürgern erziehen soll oder wie ist das gemeint?
Gute Staatsbürger, das klingt erstmal so negativ konnotiert, so würde ich das aber gar nicht werten. Man kann doch guter Staatsbürger sein, indem man eben das, was in unserer Verfassung steht, auch achtet. Also die Artikel 1 bis 20 in unserer Verfassung, die die Grundrechte festschreiben und die fundamentalen Staatsprinzipien Demokratie, Rechtsstaat und Sozialstaat, die sind doch wunderbar, wenn die vermittelt werden und man die verinnerlicht als guter Staatsbürger, ist das doch was Positives.
Ja, nur es wirkte für mich irgendwie so einseitig, so engstirnig irgendwie, so wie ich das von vielen Schülern auch kenne, mit denen ich mich unterhalte über ihren Unterricht, in dem sie da so sitzen, dass sie halt kaum Platz haben irgendwie für eigene Gedanken, wo ich mir immer so denke, das müsste doch gerade im Ethikunterricht irgendwie, da müsste doch gerade der Platz sein und es geht nicht darum, irgendwie ihnen einfach nur die Werte zu vermitteln, die im Grundgesetz stehen.
Ich glaube, dass ich verstehe, was Sie meinen, aber diese Werte, die wir dort haben, sollen ja gerade den Platz für die freien Gedanken schaffen, nämlich Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Kunstfreiheit, Versammlungsfreiheit, Freiheit der Forschung und Lehre. Insofern, das ist erstmal das fundamentale Gerüst, was vermittelt werden muss. Ja, man könnte auch sagen, je mehr man sich mit den Religionen auseinandersetzt im Ethikunterricht, umso mehr Zeit geht verloren für eigene Gedanken, weil man den Kindern da ja eben gerade wieder eine gewisse Gruppenideologie vermittelt. Dann sparen sie doch lieber da dran.
Ich muss jetzt mal die gleiche Frage stellen wie vorhin, nur dass wir jetzt ein anderes Objekt haben. Wie habe ich mir denn den derzeit praktizierten Ethikunterricht in Thüringen vorzustellen?
Also das ist bei mir natürlich auch eine Weile her. Aber zu meiner Zeit war es schon so, dass wir uns über die verschiedenen philosophischen Strömungen unterhalten haben, die es in der Menschheitsgeschichte gab. Also von der antiken Philosophie bis hin zu Kant und humanistischen Strömungen. Und daneben wurde auch kurz auf die Weltreligionen eingegangen, die ihre Fundamente kurz dargestellt. Ich glaube, das hängt auch sehr viel vom Lehrer ab, ist mein Eindruck.
Aber sind Sie zufrieden mit dieser Form des Ethikunterrichts und auch mit der kurzen Erwähnung der Religion? Ist das okay, so wie es ist, oder kann man das irgendwie verbessern, verändern?
Ich denke, man könnte es vor allen Dingen dadurch noch aufwerten, dass man sagt, der Ethikunterricht ist eben nicht nur ein Fach, das diejenigen wählen, die Religionsunterricht abwählen, sondern dass es ein Fach, das verpflichtend ist für alle Schüler, egal welcher Religion sie angehören. Selbst wenn das Grundgesetz sagt, dass Religionsunterricht ordentliches Lehrfach ist, schließt das nicht aus, dass der Staat den Ethikunterricht zur Pflicht für alle macht und der Religionsunterricht eben zusätzlich gewählt werden kann von denjenigen, die es gerne möchten, am Nachmittag, wenn die anderen dann schon frei haben. Ja? Der Ethikunterricht würde dadurch die Gemeinsamkeiten viel mehr betonen, anstatt die Schüler von vornherein auf ihre Religion und gerade eben die Muslime auf ihr Muslimsein zu reduzieren, würde er betonen, dass wir alle Menschen sind, die in einem Staat leben und eine gemeinsame Werteordnung haben. Und er würde vielleicht auch gerade religiösen Menschen zeigen, es geht auch ohne Religion. Auch Atheisten haben Werte und Ideale. Die christlichen Kirchen erwecken immer so den Eindruck, der Atheismus würde den Untergang des Abendlands bewirken und wir würden alle zu wertfreien, konsumorientierten Materialisten verkommen. Und das stimmt natürlich so überhaupt nicht. Die ganzen Werte, die wir heute schätzen, wurden aufs Bitterste erkämpft, gerade gegen die christlichen Kirchen. Sie sehen also, dass ich nicht nur jetzt den Islam kritisiere, sondern durchaus auch das Christentum. Die ganzen Werte wie Meinungs- und Pressefreiheit wurden in der Aufklärung gegen die Obrigkeit und die Kirche erkämpft. Dieses Erbe, diese Gesellschaftsordnung gilt es zu verteidigen und gerade Muslime, die vor den islamischen Regimen in ihrem Heimatland geflohen sind, muss es doch wie Hohn vorkommen, wenn ein säkularer Staat wie Deutschland dann einen staatlichen Islamunterricht orientiert. Das wird in der Diskussion vollkommen unbeachtet gelassen.
Sie haben jetzt eine Pressemitteilung zur Debatte um den Islamunterricht veröffentlicht und darüber, dass ich die Pressemitteilung gelesen habe, kam jetzt auch dieses Gespräch zustande, das wir gerade führen. Aber abgesehen davon, haben Sie schon weitere Unternehmungen gestartet, um sich aktiv und direkt in die Debatte einzubringen oder haben Sie noch vor, solche Unternehmungen zu starten?
Wir sammeln jetzt Kontakte und haben die Hoffnung, dass wir genügend Menschen hinter uns versammeln können, die vielleicht mal noch einen offenen Brief unterschreiben oder dass die unsere Pressemitteilung zum Beispiel auch von der Thüringer Zeitungsgruppe besser aufgegriffen wird. Ja, letzten Freitag hat die Thüringer Allgemeine, wenn man alles zusammenrechnet, fast eine ganze Seite zu dem Thema berichtet, aber keinen einzigen Kritiker erwähnt. Sie hat wörtlich, das konnte man herauslesen, Bezug genommen auf unsere Pressemitteilung, hat sie aber nicht erwähnt. was schon relativ unfair ist, wenn man sich bedenkt, dass die Kirchen und sofort gefragt werden als Ansprechpartner. Dabei sind 70% der Bewohner in Thüringen konfessionslos, aber diese säkulare Strömung, die wird überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, kommt überhaupt nicht zu Wort. Es gab Überlegungen, ob man eine Demonstration anmelden soll, aber da besteht eben sofort dann wieder die Gefahr, dass man in die Pegida-Ecke gestellt wird, weil man unzureichend oder falsch wahrgenommen wird. Also es ist schwierig.
Wenn jetzt tatsächlich der Tag kommen sollte, da in Thüringen der islamische Religionsunterricht eingeführt wird, was für ein Tag wäre das dann für Sie? Was denken Sie, wie würden Sie dabei empfinden?
Also für mich wäre es ein trauriger Tag, weil es ein Schritt in die falsche Richtung ist. Ja, ich meine, man muss ja eingestehen, auch diese Debatte jetzt um den Islamunterricht ist im Zuge der Anschläge von Paris entstanden und die eine ganze Diskussion über den Islam wieder entfacht hat. Und nach einem solchen Anschlag kann die Antwort nicht lauten mehr Religion, sondern eher weniger. Staaten wie Luxemburg haben ein Gesetz verabschiedet, das die stärkere Trennung von Staat und Kirche bewirkt, und in Frankreich wird in Staatsbürgerkundeunterricht weiter ausgebaut. Der Präsident Hollande hat es so formuliert, selbst wenn der Staat weltanschaulich neutral sein muss, kann er sich ja kritisch mit den Religionen auseinandersetzen und objektiv darüber berichten. Mit anderen Worten, gerade kein Bekenntnisunterricht. Und wir gehen hier genau in die falsche Richtung und wollen die Religionen auch noch stärken. Das achte ich als falsch. Religion wird keine Integration bewirken. Integration erreicht man nur, indem man den Menschen die Werte vermittelt, die hier eben gelten, und nicht das, was sie aus ihren Heimatländern schon kennen. Vielleicht sind sie ja auch davor gerade geflüchtet, wie der Zentralrat der Ex-Muslime immer betont. Es gibt also nicht nur einen Zentralrat der Muslime, sondern auch einen Zentralrat der Ex-Muslime.
Gibt es jetzt abschließend noch was ich Sie nicht gefragt habe, was Sie aber zum Thema gerne noch loswerden möchten?
Also ich kann mein Plädoyer für den Laizismus nur wiederholen. Es ist grundlegend falsch, die Privilegien der christlichen Kirchen jetzt zu übertragen auf andere Religionsgemeinschaften, sei es der Islam, sei es das Judentum oder sei es in Berlin vielleicht auch der Buddhismus, wo es einige Buddhismusschulen gibt. Und Kritiker sagen dann immer gerne, ja, guck doch nach Amerika, das ist auch ein laizistischer Staat, aber wie stark ist dort das Christentum? Aber niemand gibt die Antwort, eben weil es dort so viele christliche Strömungen gibt, wie sollte das denn in einer Staatskirche aussehen? Das ginge gar nicht, da geht es gar nicht anders als laizistisch. Und abschließend vielleicht einfach nur nochmal das Plädoyer, dass es nicht falsch verstanden wird. Es geht nicht um Muslimhetze. Wir sind uns durchaus bewusst, dass es sehr viele friedliebende Muslime gibt, die eine liberale Islam-Auslegung vertreten. Es gibt aber ganz viele liberale Muslime, die sich auch öffentlich zu Wort melden und sagen, das wird in den Koordinierungsräten, im Zentralrat der Muslime und so weiter nicht ausreichend widergespiegelt. Und man erweist gerade diesen liberalen Muslimen einen Bärendienst, wenn man dann noch eine solche Islamunterrichtung fortschreibt.